So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen. So, nochmal auch den Herrn da hinten. Wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Karl-Dieter Enzian. Ich bin vom Institut für Molekulare Biowissenschaften und wir gestalten die Vorlesung Biochemie und Zellbiologie. Sie haben letzte Woche Herrn Dr. Rose kennengelernt, der es in die Grundlagen eingeführt hat. Wir werden uns heute in einer Doppelstunde mit ein bisschen komplizierten Materien befassen, die Ihnen so ein bisschen Einstieg geben sollen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte kommen Sie auf uns zu, auch während der Vorlesung, bitte schön. Ist schon gelöst, wir werden am Donnerstag um 10 Uhr anfangen, habe ich gehört. Ist das den anderen auch recht? Gibt es Probleme, dass wir um 10 Uhr am Donnerstag anfangen? Okay, gut. Außerdem kann ich ungefähr 3 bis 4 Studenten anbieten, mit mir hochzufahren zum Riedberg. Wenn sich jemand dafür interessiert, soll er nach der Vorlesung vorbeikommen. Gut, wir wollen uns heute ein bisschen Einstieg ist das Enzym. Wir haben natürlich hier in dieser Vorlesung das Problem, dass wir natürlich erstmal sehr viele Studenten im Raum haben, eine sehr große Zuhörerzahl, das ist natürlich auch schwierig für eine Vorlesung. Das nächste ist, dass wir sehr verschiedene Studiengänge hier kombinieren. Wir haben die Biowissenschaften natürlich, die Biochemiker, die Biophysik, auch einige Lehramtskandidaten. Und wir haben als nächstes Problem sehr unterschiedliche Werdegänge zum Abitur. Das heißt, es gibt eben Studenten, die das sogar in der Schule teilweise schon gehört haben. Und es gibt welche, die schon seit Jahren mit den chemischen Grundlagen der Biologie sehr wenig zu tun hatten. Es gibt welche, die haben die organische Chemie schon erfolgreich absolviert. Und es gibt Studenten, die noch vor dieser Herausforderung stehen. Insofern bitte ich um Verständnis, dass wir versuchen, hier eine Kompromisslösung zu machen, die einigermaßen allen gerecht wird. Gut, Herr Rose hat Ihnen letzte Woche schon vorgestellt, wie Enzyme arbeiten. Er hat Ihnen die aktuelle Hypothese des Induced Fit dargestellt. Das heißt, dass ein Enzym sozusagen eine Bindestelle für ein Substrat hat und dieses Substrat bei der Anbindung eine Konformationsänderung an dem Enzym bewirkt. Ich habe Ihnen ein Beispiel dafür nochmal rausgesucht, an dem das auch studiert wurde, nachdem die Hypothese von Koshland aufgestellt wurde, und zwar von Arthur Stites. Und Arthur Stites hat im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen für seine Arbeiten zur Struktur des Ribosoms. Und er hat als erster gezeigt, dass dieses Enzym Hexokinase, das wir auch noch kennenlernen werden, als Enzym der Glykolyse, ein sehr stark exprimiertes Enzym, sehr viele Hexokinase-Moleküle sind in einer Zelle und arbeiten dort mit ihrem Substrat der Glucose und setzen die Glucose zu Glucose-6-Phosphat um. Und das Enzym ist auf der linken Seite in seiner entspannten Form dargestellt. Jetzt kann man sehr schön sehen, wenn das Glucosemolekül hier in Rot dargestellt, hier anbindet, dann kommt es zu einem Zugreifmechanismus. Das ist der sogenannte Induced Fit. Das heißt, hier kann man sehr gut beobachten, wie die Glucose letzten Endes nach Bindung die Konformation des Proteins verändert. Und das ist sogar so ausgeprägt, wenn man das in einem Kristall der Hexokinase, also sehr viele Moleküle, die in einer Kristallstruktur angeordnet sind, wenn man dort Glucose eindiffundieren lässt, dann wackelt dieser ganze Kristall, der zittert. Das nennt man Scattering. Das heißt, man kann sogar, und das ist, finde ich, immer wieder fantastisch, man kann solche molekularen Vorgänge mit dem eigenen Auge beobachten. Die Wirkung des Induced Fit oder die Aufgabe eines Enzyms will ich Ihnen ein kleines Beispiel darstellen. Nehmen wir mal an, zwei von Ihnen, nehmen wir jetzt mal männliche Kollegen, haben sich zerstritten. Der eine ist groß und kräftig und der eine ist deutlich kleiner, aber wesentlich flinker. Jetzt möchte natürlich der große, kräftige dem kleinen, flinken übel antun. Also wird er versuchen, den kleinen, flinken zu kriegen. Der kleine, flinke ist aber flink. Deshalb rennt er dem großen weg. Und jetzt kommt das böse Enzym, hält den kleinen fest. Und der Große kann seine Energie ganz ohne Probleme auf den Kleinen übertragen. Das ist also im Prinzip eine Darstellung eines Enzyms. Und ich hoffe, dass wir es nicht mehr vergessen und dann auch in Zukunft fühlen, wie ein Enzym vorgeht. Ja. Was wir als Biologen, das ist ja der größte Zuhörerkreis, lernen müssen, dass wir uns in irgendeiner Weise gedanklich in diese Zellen hineinversetzen, gedanklich wahrnehmen, wie diese Enzyme reagieren werden. Und das ist der große Vorteil des Biologen, der ist dazu in der Lage. Der Chemiker hat den Nachteil, er versucht es immer so grundlegend zu verstehen, dass er sich es nicht vorstellen kann. Und das ist der Vorteil, den Sie als Biologe haben, denn Sie haben eigentlich die herausragende Aufgabe, alles zu verstehen. Denn letzten Endes, alle Lebenswissenschaften wollen ja wissen, wie funktioniert Leben. Und das klären nun mal die Biologen auf. Das heißt, sie sind sozusagen am Schaltpunkt des Verständnisses. Gut, und um das zu kriegen, muss man natürlich arbeiten. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wie gesagt, Sie können auch gerne mal unterbrechen. Was ich ja letzte Woche erfahren habe, dass die Bilderqualität relativ schlecht war, das lag aber nicht an der Qualität der Bilder, sondern an dem Beamer, der am Freitag sozusagen mit einer neuen Lampe ausgestattet wurde und jetzt doch deutlich bessere Bilder bringt. Hier ist nochmal eine Darstellung dieses sogenannten katalytischen Zentrums. Das heißt, des Zentrums, an dem das Substrat an das Enzym bindet. Und wenn wir uns das mal in der Struktur, Sie wissen, die Proteine sind aus Aminosäureketten zusammengesetzt oder aus Aminosäuren. Es gibt einen N-Terminus, das ist sozusagen der Anfang eines Proteins, und einen C-Terminus, die Carboxylgruppe der letzten Aminosäure. Und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, dann haben wir hier das katalytische Zentrum eines Enzyms. Und was Sie nur sehen sollen, ist die Aminosäurereste, die an der Bindung beteiligt sind, die sind in der Sequenz des Proteins, das heißt in seiner Sekundärstruktur, in seiner linearen Form und in seiner Primärstruktur, Entschuldigung, über das Protein verteilt. Und erst durch die Faltung, durch die dritte Dimension, entsteht dann das katalytische Zentrum. Gut, um das jetzt ein bisschen näher zu verstehen, können wir uns das nochmal molekular anschauen. Hier haben wir ein Enzym dargestellt, eine Enzymreaktion, eine Ribonuklease, ein Enzym, das RNA spaltet, und hier haben wir ein Molekül der RNA, das Uracil, und das Uracil bildet Wasserstoffbrückenbindungen aus mit den Aminosäureresten des Proteins. Das heißt, Wasserstoffbrückenbindungen, die eigentlich sehr schwache Bindungen sind, aber in ihrer Summe stark genug, um ein Substrat in eine katalytische Tasche einzubringen und dort zum Induced Fit zu führen. Gut, und jetzt kommt der eigentliche Spaß des heutigen Tages. Jetzt kommt so, zumindest für Biologen aufbearbeitet, ein bisschen Thermodynamik, auf die wir leider nicht verzichten können, die Sie auch im Laufe des Studiums zumindest im Bereich der molekularen Biowissenschaften, wenn das mal das Gebiet ist, für das Sie Ihre Interessen finden, sehr wichtig sein wird. Okay, wir haben zunächst mal den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, der zumindest sagt, dass die Gesamtenergie in einem System bei jeder Reaktion konstant bleibt. Der erste Satz der Thermodynamik hat also die Energie im Anfangszustand, die Energie im Endzustand, und das gibt eben den Differenzbetrag der Energie. Und dieser erste Hauptsatz der Thermodynamik ist praktisch nicht anwendbar, weil er das ganze Universum in die Reaktion mit einbezieht. Damit können wir im Prinzip nicht rechnen und auch nichts anfangen. Okay, deshalb gibt es die sogenannte Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der die Umgebung bei der Reaktion vernachlässigt. Er befasst sich nur mit der Reaktion. Und das ist Delta G ist gleich Delta H minus T mal Delta S. Was sind das für Größen? Delta G ist die sogenannte freie Enthalpie, wird auch oft nicht ganz korrekt, aber trotzdem sehr oft als freie Energie bezeichnet in dem System. Und das ist letzten Endes der Anteil, der Arbeit leisten kann. Das heißt, das ist das, was man aus dem System gewinnen kann an Arbeit oder was man ins System einbringen kann oder einbringen muss. Wenn freie Enthalpie freigesetzt wird, das ist die klassische Reaktion, dann sagen wir haben eine exergone Reaktion, und dieses Delta G ist negativ. Das heißt, Reaktionen, die ablaufen, verlangen eigentlich ein negatives Delta G. Das heißt, sie müssen exergon sein. Wenn ich Energie einbringen muss oder Arbeit ins System einbringen muss, zum Beispiel indem ich was von unten nach oben auf den Tisch lege, bringe ich Arbeit ein, dann habe ich eine Energonreaktion. Das Delta G ist positiv. Nur zur Definition. Das Delta H ist die sogenannte Enthalpieänderung des Systems, wobei die Enthalpie der Wärmegehalt des Systems ist. Sie wissen, bei vielen chemischen Reaktionen entsteht Wärme. Zum Beispiel Wärme entsteht zum Beispiel in großen Mengen in biologischen Reaktionen. Klassisches Beispiel ist die Hefefabrik. Eine Hefefabrik, die Hefe herstellt, also der Eukaryot, der Mikrobielle, der letzten Endes beim Backen verwendet wird, beim Bierbrauen, beim Weingewinnen. Wenn diese Hefe hergestellt wird, die Sie kaufen können, dann ist die Hefefabrik immer in der Nähe eines kühlenden Flusses. Denn dabei entsteht enorm viel Energie, wenn der Zucker verbrannt wird, bei der Herstellung der Hefe oder bei der Vermehrung der Hefe. Das wird wirklich unheimlich heiß. Das sind so 50 Grad, die runtergekühlt werden müssen. Gut, das heißt, chemische Reaktionen, auch im Biologischen, gehen mit Enthalpiegewinn vor sich. Das heißt, der Wärmegehalt eines Systems. Letzten Endes, der Wärmegehalt sind letzten Endes die Bindungsenergien zwischen den chemischen Bindungen, die Ihnen der Herr Rose in den ersten Stunden vorgestellt hat. Wenn so eine chemische Bindung gelöst wird, entsteht in der Regel Wärme. Reaktionen, die Wärme freisetzen, haben ein negatives Delta H, eine negative Enthalpieänderung und werden als exotherm bezeichnet. Sie geben Wärme ab. Wenn wir Wärme einbringen müssen, um die Reaktion durchzuführen, dann haben wir eine endotherme Reaktion. Also das sind die verschiedenen Begriffe. Das heißt, exergon und exotherm haben im Prinzip in der Beschreibung der chemischen Reaktion ähnliche Konsequenzen. Das heißt, die Reaktion läuft ab. Aber das eine bezieht sich auf die Änderung der freien Energie oder der freien Enthalpie und das andere bezieht sich auf das Freisetzen der Wärme. Ja. Ein sehr wichtiger Begriff ist die Entropie. Und Entropie ist von allen Begriffen der Begriff, der sich am einfachsten vermitteln lässt. Entropie können Sie zum Beispiel beobachten, wenn Sie in Ihr Praktikum reinkommen. Am Anfang ist alles noch schön geordnet. Wenn die Studenten das verlassen, ist alles möglichst durcheinander. Ja. Das ist Enthalpie, das heißt die Zunahme der Unordnung. Und am schönsten sehe ich es immer bei unserem Sohn, der ist jetzt 8 Jahre, wenn der einen Freund hat, die kommen in das Kinderzimmer und nach 5 Minuten haben die maximale Enthalpie. Das sind alle Spielzeuge, die irgendwo verfügbar sind, in dem Raum verteilt. Und wir kämpfen gegen diese Enthalpie als Menschen verzweifelt an. Denken Sie an den gelben Sack, wir sammeln Altpapier, wir versuchen diese Enthalpiezunahme zu verhindern, indem wir Ordnung reinbringen. Das heißt, wir geben enorm viel Energie ins System, um eben die Entropie zu reduzieren. Ja, bitte.
Meinen wir jetzt Entropie oder Enthalpie?
Ich habe mich versprochen, ich meinte Entropie. Gut. Also, Entropie ist was? Und dann, ja, bitte. Ja? Maximale Unordnung ist das, was ein biologisches System anstrebt. Eine chemische Reaktion. Das war jetzt nur, um es klarzustellen, das war jetzt keine Aufforderung für bestimmtes Verhalten im Praktikum. Ja? Denn wir haben natürlich unsere Mitarbeiter, die gegen diese Entropie arbeiten müssen. Okay, also, und jetzt ist es, was sehr wichtig ist in dieser Gleichung, ist eben diese Entropie. Ich kann dieses Delta G auch dadurch ins Negative bringen, indem ich möglichst viel Unordnung ins System bringe. Und solche Reaktionen nennt man entropiegetriebene. Und viele Reaktionen in der Biologie sind entropiegetrieben. Das heißt, sie bringen mehr Unordnung ins System, um eine Reaktion durchzuführen. Okay. Des Weiteren gibt es noch, kann man Delta H ausdrücken, das heißt die Enthalpieänderung, als innere Energie plus die Volumenänderung im System mal dem Druck. Der Vorteil der chemischen Reaktion ist, dass wir keine Volumenänderung haben. Das heißt, wir können diesen Term P mal Delta V vernachlässigen. Er geht gegen Null. Und damit haben wir letzten Endes Delta G ist mehr oder minder Delta E minus T mal Delta S. Das heißt, die freie Enthalpie ist die innere Energie minus der Entropie multipliziert mit der absoluten Temperatur, die bei 25 Grad Celsius 298 Kelvin beträgt. Gut, das jetzt zu den Grundlagen. Jetzt wollen wir uns mal die Entropie in ihrer Wirkung anschauen an einem biologischen System. Wir haben hier ein Enzym und ein Substrat. Wie Sie sehen, ist sowohl um das Enzym als auch um das Substrat das Wasser in einem sehr geordneten Zustand. Das heißt, die Wassermoleküle umgeben das Substrat und das Enzym. Was passiert, wenn jetzt das Substrat ans Enzym bindet? Die Wassermoleküle werden aus dem geordneten Zustand in den ungeordneten Zustand überführt. Das heißt, die Entropie nimmt schon alleine durch die Bindung eines Substrats an das Enzym zu. Das ist sehr wichtig, als Biologe das zu verstehen. Denn im Prinzip würden wir erstmal denken, ja, was macht es denn, wenn die paar Wassermoleküle ein bisschen anders geordnet sind? Aber tatsächlich gibt das Energie für das System. Das heißt, der Induced Fit, die Bindung des Substrats an sich, erzeugt schon Entropie. Okay, eine Reaktion kann nicht spontan ablaufen, wenn das Delta G positiv ist. Sie kann nur spontan ablaufen, wenn Delta G negativ ist. Wenn ein System, und das haben wir sehr oft in biologischen Reaktionen, im Gleichgewicht ist, dann ist Delta G null. Dann gibt es keine Änderung. Ja? Das ist das Nächste, was wir wissen. Und wir müssen wissen, dass eine Reaktion nicht spontan ablaufen kann, wenn das Delta G positiv ist. Hatte ich eingangs schon erwähnt. Jetzt kommen wir zu einer chemischen Reaktion oder auch einer biologischen Reaktion. Wir haben zwei Reaktionspartner A und B und die beiden werden zu den Produkten C und D. Das Ganze, stellen wir uns hier jetzt noch ein Enzym vor, wird von einem Enzym katalysiert und wir haben dann letzten Endes die beiden Substrate im Gleichgewicht mit den beiden Produkten, ja, im Gleichgewichtszustand. Und das ist das K-Equilibrium. Das heißt, K-Equilibrium ist die Konzentration von C mal D, dividiert durch die Konzentration von A und der Konzentration von B. Das ist Massenwirkungsgesetz, ein sehr grundlegendes Gesetz der Naturwissenschaften, und dieses Massenwirkungsgesetz gilt selbstverständlich auch für biologische Reaktionen. Weiß jemand, was diese eckigen Klammern bedeuten? Weiß jemand? Das heißt, dass diese Reaktanten in molaren Konzentrationen zu sehen sind. Das ist die Konzentration letzten Endes, die hier dadurch dargestellt ist. Sehr wichtig, dass Sie sich das merken. Gut, und damit kann man jetzt umgehen. Wir haben oben die Reaktion nochmal dargestellt. A plus B ergibt C plus D. Die Änderung der freien Energie der Reaktion kann man auch so darstellen, indem die freie Energie eine standardfreie Energie ist plus R mal T mit dem natürlichen Logarithmus des Quotienten von CD durch AB. Wir haben gelernt, dass das ln-K-Equilibrium ist. Ja. So kann man Delta G auch darstellen. Also die standardfreie Energieänderung, was ist das? Das ist eigentlich die Energieänderung bei molaren Konzentrationen, bei der absoluten Temperatur. Wir approximieren das auf biologische Standardbedingungen, indem wir sagen, wir arbeiten bei 25 Grad Celsius. Das heißt, und einer Konzentration der Reaktanten, ja, von einem Mol pro Liter. Das ist das, was wir biologisch bei unseren Berechnungen zugrunde legen. Die Konzentration der Reaktanten ist 1 Mol pro Liter, die Temperatur ist 25 Grad Celsius, die Gaskonstante ist hier angegeben mit 1,987 Kalorien pro Mol Kelvin und die absolute Temperatur bei 25 Grad Celsius, wie gesagt, 298 Kelvin. Okay, und diese Beziehung, die können wir jetzt in der Gleichgewichtsreaktion betrachten. Das heißt, im Gleichgewicht wissen wir, dass Delta G gleich 0 ist. Das heißt, wir können jetzt setzen, Delta G ist gleich die standardfreie Energie plus RT mal LN CD durch AB. Und damit kann man das mit einer einfachen Rechenoperation auf beiden Seiten subtrahieren, diesen Term hier. Und dann kommen wir zu der Beziehung, die freie Standardenergie ist gleich minus RT mal LN des Quotienten der Reaktanten. Ja? Und der Gleichgewichtsbedingung ist eben das K-Equilibrium CD durch A mal B. Okay, das heißt, wenn man das jetzt in die Gleichung einsetzt, erhält man letzten Endes das Delta G ist gleich minus RT mal LN der Gleichgewichtskonstante. Oder aber, wenn man, was viele von Ihnen aus der Schule wissen, den natürlichen Logarithmus umwandelt in den Zehnerlogarithmus, ist das mit dem Term 2,303 als Multiplikator zu machen. Ja, das heißt, das ist eigentlich die Beziehung für die freie Enthalpie. Ja? Gut, und zwar im biologischen System dann Delta G-0. Hier zum Nachschlagen für Sie einige der wichtigen Konstanten, die natürlich der Biologe nicht so griffbereit hat wie der Physiker. Die Boltzmann-Konstante, die Avogadrosche Zahl, das sind die Zahl der Moleküle in einem Mol. 6 mal 10 hoch 23 Moleküle sind in einem Mol vorhanden. Die Faraday-Konstante, die Gaskonstante hatten wir schon gehabt. Und die Einheiten sind entweder Joule pro Mol oder Kalorien pro Mol. Ja? Gut, wenn wir das jetzt auf die biologische Reaktion übersetzen, das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dann stellen wir natürlich fest, dass in einem biologischen System letzten Endes die Reaktanten nicht in einer Konzentration von 1 Molar vorliegen. Das werden Sie mir zugestehen, das lässt sich schon mengenmäßig nicht in einer Zelle darstellen. Das heißt, die Zahl der Reaktanten ist natürlich nicht in einem Mol zu sehen. Ja? Wir haben wieder unsere Reaktion, A plus B gibt C plus D. Wir haben gelernt, das ist die freie Energie, ist die freie Standardenergie plus RT mal KEQ. Und das können wir jetzt sozusagen umsetzen. Aber im biologischen System wissen wir, die Konzentration der Ionen in einem Mol entspricht pH0. Sie wissen, bei pH0 läuft mit Sicherheit keine biologische Reaktion ab. Bei einem so sauren pH, bei so viel Wasserstoffionen, kann kein Leben existieren. In biologischen Systemen werden wir also den sogenannten Delta-G0-Wert nochmal auf das biologische System anpassen. Und das ist dann Delta-G-0. Und der Delta-G-0-Wert, der ist eben bei pH 7. Und bei pH 7 ist die Wasserkonzentration 55,5 Mol pro Liter. Ja? Das heißt, bei pH 7 haben wir wesentlich mehr Wassermoleküle. Das kann man ausrechnen. Ich kann es Ihnen vielleicht in der Folie vorher nochmal darstellen. Das Molekulargewicht von Wasser ist 18 Dalton. Sauerstoff 16, die beiden Wasserstoffmoleküle 1, macht insgesamt bei H2O 18. Wir haben ein Mol ist 18 Gramm pro Liter als Konzentration. Ein Liter Wasser hat 1000 Gramm. Wenn wir also die 1000 Gramm durch die 18 Gramm dividieren, haben wir letzten Endes in 55,5 Mol pro Liter. Das ist also sozusagen die Anzahl der Mol von Wassermolekülen in einem Liter Wasser. Okay, die Wasserkonzentration ist 55,5 Mol pro Liter. Okay, in der Zelle sind, wie gesagt, Substrate und Produkte nicht in molaren Konzentrationen. Und das hat den Vorteil, dass man sozusagen den Delta-G-0-Wert auch dann energiegewinnend einbringen kann, wenn die Konzentration der Reaktanten C und D sehr gering sind. Wir haben den Quotient CD durch AB. Wenn CD immer kleiner wird, dann erhalte ich letzten Endes hier einen negativen G-0-Wert. Das heißt, Ich kann in einer biologischen Reaktion eine Reaktion dadurch treiben, indem ich die Produkte, die entstehen, möglichst schnell verarbeite. Das heißt, eine Reaktion, die ungünstig ist energetisch, kann dadurch beschleunigt werden, indem ich das Produkt aus der Reaktion sehr schnell entferne. Das ist ein wichtiges biologisches Prinzip. Und dann sind wir auch schon relativ weit mit diesen Betrachtungen. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben für die chemische Reaktion, die in der Glykolyse stattfindet. Wollen wir jetzt mal vernachlässigen, an welchem Stoffwechselweg wir uns befinden. Wir arbeiten, haben Dihydroxyacetonphosphat als Produkt. Dihydroxyacetonphosphat ist hier dargestellt und Dihydroxyacetonphosphat und das wird zum Glycerinaldehydphosphat. Ja. Der Quotient dieser beiden, das K-Equilibrium, ist bei 0,0475. Wenn man jetzt Delta G0' sich ausrechnet, diese 2,301 ist das Umrechnen vom natürlichen Logarithmus in den 10er Logarithmus, dann die absolute Temperatur hier dargestellt, die Gaskonstante hier dargestellt, die absolute Temperatur. Und wenn man das mit 0,0, dem Logarithmus von 0,074 multipliziert, erhält man einen positiven Delta G-0-Wert von 1,8 Kilokalorien pro Mol. Würde die Reaktion dann ablaufen? Ich denke, Sie sind alle einverstanden, diese Reaktion kann nicht ablaufen, weil der Delta G-0-Wert positiv ist. Wenn wir aber jetzt die Anfangskonzentration ändern und 2 mal 10 hoch minus 4 Molar Dihydroxyacetonphosphat haben und sehr wenig Glycerinaldehyd-3-Phosphat, 3 mal 10 hoch minus 6 Molar, ist also sozusagen das GAP in einer sehr niedrigen Konzentration, das heißt der Reaktant. Normalerweise läuft die Reaktion in diese Richtung ab, aber wenn die Konzentration jetzt sehr niedrig ist, dann erreichen wir, wenn wir es in die Gleichung einsetzen, das ist alles das Gleiche, CD durch AB, erreichen wir letzten Endes, wenn wir es ausrechnen, Delta G0' ist bekannt, 1,8 haben wir ausgerechnet, aber durch die Konzentrationsverschiebung 3 mal 10 hoch minus 6 durch 2 mal 10 hoch minus 4 kommen wir letzten Endes auf 1,5 mal 10 hoch minus 2 und dadurch, wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf das Endergebnis minus 0,7 Kilokalorien pro Mol. Ich hoffe, Sie konnten es ein bisschen verfolgen. Ja, bitte. Wie bitte? Sind Sie Biophysiker? Haben Sie in der Schule gehabt? Okay. Kann es jemand beantworten? Ich kann es nicht beantworten. Wie bitte? Okay. Ich denke, wir diskutieren es mal in der Pause. Sie erklären mir genau, was Sie unter Le Chatelier verstehen. Und dann kann ich es vielleicht nachvollziehen. Okay, minus 0,7 Kilokalorien pro Mol ist also ein negatives Delta G. Und negatives Delta G heißt, dass die Reaktion abläuft. Okay, ein weiteres Beispiel. Und damit sind wir am Ende des Kapitels, in dem wir versuchen, ein bisschen die Thermodynamik so zu verstehen, wie sie in einer enzymatischen Reaktion wichtig ist. Ein weiteres Beispiel ist eben das Entfernen der Substrate. Wenn ich also zwei Reaktionen habe, A wird zu B, hat einen bestimmten Delta G1-0-Wert und die Reaktion B wird zu C mit einem anderen Delta 2-0-Wert, dann kann es sein, dass diese Reaktion zwar positiv ist im Delta-G-Wert, die zweite Reaktion aber sehr stark negativ. Das heißt, das Produkt, das hier entsteht, wird sehr schnell verarbeitet zu einem weiteren Folgeprodukt. Und damit wird die Konzentration von B sehr niedrig gehalten und wir können die Gesamtreaktion betrachten, A zu C, und das ist dann die Summe der beiden Delta-G-Werte. Und damit kann auch in einer konsekutiven Reaktion Delta G1 positiv sein, wenn Delta G2 sehr stark negativ ist. Das heißt, die zweite Reaktion kann die erste Reaktion sozusagen ziehen. Okay. Jetzt nochmal, bevor wir jetzt weiter uns mit den biologischen Reaktionen befassen, nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was Ihnen Herr Rose in den ersten Stunden beigebracht hat. Hier haben wir mal wichtige Verbindungen in Biomolekülen, die deren Bildung bzw. deren Auflösung von Enzymen katalysiert werden. Das heißt, Enzyme katalysieren sehr wichtige Bindungen, wie hier zum Beispiel den Ester. Was ist ein Ester? Kann das jemand sagen? Was haben wir da für eine Reaktion, um Sie mal ein bisschen wieder in die Aktivität zu drängen? Was ist ein Ester? Ja, bitte. Es ist eine Carbonsäure mit einem Alkohol. Richtig, wollten Sie auch sagen gerade. Ja. Ich habe es Ihnen hier nochmal dargestellt, also insofern nicht so schwierig. Dann ein Thioester, was ist das? Eine Carbonsäure mit einer, was ist das für eine Gruppe? Weiß noch jemand? Sulfidrylgruppe. Ja. Das ist ein Thioester aufgrund dieses Schwefels, dieser Sulfidrylgruppe. In Wirklichkeit ist die Reaktion eben hier eine Abspaltung von H2O, Wasser. Okay, dann haben wir einen Äther, das ist sehr wichtig. Was ist der Äther für eine Reaktion? Auch mal auf der anderen Seite jemand, der Lust hat, was zu sagen? Was haben wir hier für Gruppen? Zwei Hydroxylgruppen. Okay, sehr wichtig, ein Anhydrid. Was ist ein Anhydrid? Es steht da, Sie brauchen es bloß abzulesen. Anhydrid ist die Reaktion von zwei. Okay, bitte. Zwei Carbonsäuren. Unter Wasserabspaltung entsteht das Anhydrid. Das ist eine sehr energiereiche Bindung. Und das ist eigentlich was, da muss ich leider sagen, da müssen Sie sich hinsetzen und das einfach erstmal auch versuchen zu lernen. Das heißt, Sie müssen diese reaktiven Gruppen sehr schnell erkennen. Die heißen deshalb reaktive Gruppen, weil sie reagieren. Und auch der Biologe muss einschätzen können, ob eine Gruppe reaktiv ist und wenn sie reaktiv ist, was sie denn wohl tun könnte. Und das ist mit das, was wir Ihnen versuchen zu vermitteln. Denn die Enzyme helfen zwar, Reaktionen zu katalysieren, aber sie erfinden keine Reaktion. Das heißt, das, was ein Enzym kann, ist chemisch auch möglich. Ja? Gemischtes Anhydrid heißt es dann, wenn die Säuregruppen unterschiedlicher im Ursprung sind. Hier haben wir eine Carbonsäure und eine Phosphorsäure. Ja? Das ist ein gemischtes Anhydrid. Wenn ich zwei Phosphorsäuren miteinander reagieren lasse, habe ich ein Phosphoanhydrid. Wer weiß, wo Phosphoanhydride besonders wichtig ist? Wer weiß das schon? Ja, bitte? Wie bitte? Im ATP wird uns das sehr stark zu Hilfe kommen, diese energiereiche Bindung. Okay, das war jetzt nochmal die Summation. Jetzt schauen wir uns an, was es letzten Endes für Reaktionen gibt in der Biologie. Ja? Und hier dann die standardfreien Enthalpieänderungen, der Energieänderung. Das heißt, die Säureanhydride, also Säureanhydrid, Anhydrid, gemischtes oder Phosphoanhydrid, die haben letzten Endes sehr hohe freie Standardenthalpieänderungen. Freie Standardenthalpie, ja. Mit minus 91 hat zum Beispiel Acetanhydrid. Acetanhydrid hat eine sehr hohe freie Standardenthalpie. ATP mit Wasser in der Hydrolyse zum ADP. Also die Reaktion, die das Leben im Prinzip mit Energie versorgt. Minus 30,5. Wenn ich ATP zum AMP und zum Pyrophosphat mache, habe ich minus 45. Wenn ich das Pyrophosphat, das auch ein Anhydrid ist, wenn ich das nochmal hydrolysiere, habe ich 19. Ja? Das heißt, die Anhydride sind die Formen, die uns sehr viel Energie liefern. Jetzt eine Frage an Sie. Oder machen wir erstmal den Ester. Der Ester dagegen, Glucose-6-Phosphat, wird mit Wasser hydrolysiert zu Glucose und freiem Phosphat, anorganischem Phosphat, minus 13. Ja? Jetzt die Frage an Sie, wenn Sie das sehen, was ist die stabilere Verbindung, das Anhydrid oder der Ester? Was ist stabiler? Was wird sich schneller öffnen? Was wird sich schneller lösen? Wo ist mehr innere Energie drin? Bitte. Völlig richtig. Anhydride sind chemisch sehr relativ instabil, lösen sich sehr schnell. Wer widerspricht, das ist richtig, wer würde dem widersprechen? Welches Molekül widerspricht dem? Ist eben genannt worden. Was ist ein Anhydrid? Energiereiches Verbindung steht hier oben an der Tafel, an der dritten Zeile. ATP. Das heißt, ATP ist ein Anhydrid und sollte damit relativ instabil sein, chemisch. Ist aber trotzdem relativ stabil, aber da mache ich Sie einfach mal neugierig, das erkläre ich Ihnen dann in der nächsten, übernächsten Stunde, warum. Aber eigentlich ist es sehr instabil, aber es ist trotzdem stabil. Ja, muss ja auch mal ein bisschen neugierig machen, kommen Sie vielleicht nächste Stunde wieder, ne? Es soll ja nicht nur die Klausur sein, die Sie antreibt, hier zu sein, ja? Sondern auch die wissenschaftliche Neugierde. Okay, also, Ester. Dann haben wir Amide und Peptide. Auch hier steckt chemische Energie drin. Auch damit kann man Energie gewinnen. Bei Umlagerung, da ist die Energie relativ gering. Fructose-6-Phosphat zu Glucose-6-Phosphat, zwei Zuckerphosphate, stehen ziemlich im Gleichgewicht. Ja? Wenn ich Wasser eliminieren will, dann wird es plötzlich positiv. Malat zu Fumarat und Wasser ist positiv. Das heißt, auch kann man schon mal vorwegtragen, die Oxidation mit molekularem Wasser, Sauerstoff. Wenn ich Glucose oxidiere mit molekularem Wasserstoff, also verbrenne, habe ich 2840 Joule, Kilojoule. Ja. Wenn ich Fette verbrenne, habe ich sogar 9770 für Palmitinsäure. Okay. Jetzt kommt eine wichtige Eigenschaft von Enzymen. Ich habe Ihnen gesagt, die Enzyme verbringen keine Wunder, sondern Enzyme erleichtern eine chemische Reaktion, die ohnehin stattfinden würde. Wodurch kommt das? Wenn ich eine chemische Reaktion habe, gibt es ein Gesetz. Ich muss das Substrat, das reagiert, ein bisschen aggressiv machen. Ja? Also ich muss jemand erstmal ein bisschen wütend machen, ehe er um sich schlägt. Ja? Das heißt, das Substrat muss eigentlich in einen Übergangszustand versetzt werden. Ja? Das heißt, einer muss sozusagen ein bisschen angereizt werden, jetzt musst du mal was tun. Ja? Also wie das zum Beispiel bei uns so ist, wir haben dafür die Klausur. Ja? Das bringt sie in einen gewissen Übergangszustand. Sie wissen zumindest zwei Tage relativ viel. Danach fallen Sie wieder in einen gewissen Mittelzustand zurück. Aber wir holen Sie immer wieder in den Übergangszustand. Also insofern sind wir da recht fleißig. Das heißt, wir müssen also das Substrat in den Übergangszustand aktivieren, bringen und erst dann reagiert es zum Produkt. Ja. Chemisch dargestellt ist der Übergangszustand relativ hoch. Das ist ein Delta G, was wir einbringen müssen. Und was das Enzym jetzt macht durch die Ordnung des Systems, ja, dass es den Übergangszustand stark reduziert. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Reaktion abläuft, wesentlich größer geworden. Das heißt, das Enzym organisiert die Reaktionspartner, indem sie die Reaktionspartner bindet und in günstige, sterische Nähe bringt zur Reaktion. Und diese gipsfreie Aktivierungsenergie ist hier beschrieben. Das heißt, ein Enzym bringt die Reaktanten in eine günstige, sterische Beziehung, indem sie das Substrat bindet und damit die reaktive Gruppe exponiert, also nach außen zeigt, und dann kann der zweite Reaktionspartner sehr schön mit dem fixierten, gebundenen Substrat reagieren. Das heißt, das Katechylzentrum richtet die Substrate aus. Und deshalb ist die gipsfreie Aktivierungsenergie durch Enzyme deutlich herabgesetzt. Und das ist der Grund dafür, warum Enzyme Reaktionen durchführen können. Die Reaktionen, die mir am meisten Spaß machen bisher in der Biologie, sind die Reaktionen, bei denen die Chemiker vorhergesagt haben, das ist absolut unmöglich. Und die Biologen gesagt haben, ist mir egal, es funktioniert aber trotzdem. Und es hat dann immer Jahre gedauert, bis die Chemiker einen Weg gefunden haben, um das dann auch chemisch zu erklären. Und natürlich geht es auch chemisch, bloß man kannte die entsprechenden Bedingungen noch nicht. Okay, wir kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Mann, dem Linus Pauling. Linus Pauling hat Enzyme als einer der ersten verstanden. Und er hat die erste Struktur gelöst. Er hat eine Alpha-Helix-Struktur gelöst, das, was Ihnen Herr Rose in den Anfangsvorlesungen vorgestellt hat. Die Alpha-Helix hat Linus Pauling aufgelöst. Und er hat dafür den Nobelpreis 1952 erhalten. Und er war ein sehr engagierter Mensch. Er hat nach den ersten Atombombenexplosionen sich massiv gegen atomare Bewaffnung eingesetzt. Und er hat es erreicht, dass 11.000 Wissenschaftler gegen die atomare Bewaffnung protestiert haben. Er hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen, den Friedensnobelpreis 1962. Und er hat erreicht, dass durch die Unterschrift der 11.000 Wissenschaftler 1963 das erste Abrüstungsabkommen geschlossen wurde. Das heißt also wirklich eine hervorragende Persönlichkeit, auch wenn er hier eher so wie so ein Bordeaux-Winzer aussieht. Aber nichtsdestotrotz, ja, könnte doch gut sein. Also wenn da hinten jetzt eine Rebe wäre, können Sie sich das doch gut vorstellen. Sind aber chemische Zeichnungen und Formeln. Und er hat eben festgestellt, wie ein Enzym reagiert, dass ein Enzym mit seinem Substrat zusammenkommt und dann dadurch hier Energie entsteht. Das können Sie sich dann in Ruhe mal durchlesen. Das war sein Nature Paper von 1948, für das er mit diesem Kernsatz den Nobelpreis erhalten hat. Okay. Ich denke, es ist vernünftig, wenn wir an der Stelle eine Pause machen. Ich habe Sie jetzt sowieso mit sehr vielen Sachen befrachtet, bevor wir jetzt auch noch in die Enzymkinetik einsteigen. Wir sehen uns dann 8:15 wieder. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Teil der Vorlesung. Und auch hier haben wir ein bisschen was zu rechnen. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass zumindest den Umgang mit Gleichungen einigermaßen bei Ihnen verbreitet ist. Ich möchte die bitten, die große Mehrzahl hoffentlich, die Gleichungsumwandlungen beherrscht, den anderen das auch zu erklären. Ja, also das gehört einfach auch zur Solidarität, dass man versucht, diejenigen zu unterstützen, die hier vielleicht aufgrund ihrer schulischen Ausbildung doch die ein oder anderen Schwierigkeiten haben. Diese Schwierigkeiten werden Sie begleiten Ihr ganzes Studium, und bis zum Ende des Studiums werden die, so hoffen wir doch alle, behoben sein. Gut. Also, wir haben uns jetzt mit Enzymreaktionen befasst. Wir haben zumindest verstanden, wie Enzyme letzten Endes mit ihren Substraten umgehen, um denen die Reaktion zu ermöglichen zur Entstehung eines Produkts. Und das Fantastische an der Sache ist, das kann man mathematisch einigermaßen vorhersagen, wie schnell ein Enzym arbeiten wird. Und das ist eigentlich was wir vor allen Dingen heute in den modernen Biowissenschaften ganz massiv brauchen, die Kenntnisse, wie schnell Enzyme arbeiten. Und das führt dann dazu, dass letzten Endes, wir haben ja auch Bioinformatiker hier unter uns, die das auch sehr intensiv lernen, letzten Endes bioinformatisch zu verarbeiten. Das heißt, ganze Reaktionsstoffwechselwege zu modellieren, und das basiert auf den kinetischen Daten, das heißt auf unseren Kenntnissen, wie schnell reagiert ein Enzym mit einem Substrat in einer Zelle. Das heißt, unter Annahme der Konstanten, die wir kennen, unter Annahme der Konzentrationen der entsprechenden Reaktanten, kann man heute ganze Stoffwechselwege modellieren. Und das ist ein sehr wichtiges Anliegen, um zu verstehen, wie zelluläres Leben letztendlich möglich ist. Das ist einmal der Stoffwechsel, das sogenannte Metabolom, das heißt alle Metabolite betrachtet in einer Zelle zu einem bestimmten Zeitpunkt, und auch natürlich das Proteom, das heißt das Betrachten aller Enzyme und Proteine einer Zelle zu einem gewissen Zeitpunkt, und letzten Endes das sogenannte Transkriptom, das heißt das Betrachten aller abgeschriebenen Informationen in Form von Messenger-RNA in einer Zeiteinheit. Und diese drei Sachen untereinander zu bringen, das ist die große Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, um das zu verstehen. Und wenn man dann noch hinterherbringt, dass das Ganze in Zellen, in Kompartimenten abläuft, dass es also sehr geordnet abläuft, dann sieht man, wie komplex das System ist. Und eine sehr wichtige Grundlage, um das zu verstehen, ist eben die Enzymkinetik. Das heißt, die Vorhersage, wie schnell kann ein Enzym unter gewissen Bedingungen ein Substrat zu einem Produkt umsetzen. Und hier gibt es große Verdienste von zwei Personen, Lionel Michaelis und Maud Menten. Und die beiden haben 1912 eine Gleichung hergeleitet, die auch heute noch Gültigkeit hat für enzymatische Reaktionen. Und das werden wir jetzt mal nachvollziehen. Und dazu brauchen wir eben auch ein bisschen die Möglichkeit, mit Gleichungen umzugehen. Wir haben hier zunächst einmal wieder das Massenwirkungsgesetz. Enzym plus Substrat reagiert zusammen zum sogenannten Enzym-Substrat-Komplex, der ES-Komplex. Und das geschieht natürlich mit einer gewissen Konstante, K plus 1, aber auch es gibt eine Rückreaktion K minus 1. Das heißt eine Hin- und eine Rückreaktion. Enzym plus Substrat gibt den Enzym-Substrat-Komplex. Damit ist die Reaktion aber noch nicht abgelaufen, denn der Enzym-Substrat-Komplex zerfällt jetzt durch die chemische Reaktion wieder in das Enzym und das Produkt. Das heißt, das Enzym als Katalysator ist im Anfangszustand und im Endzustand gleich. Es übernimmt nur im Enzym-Substrat-Komplex die Fixierung des Substrats. Der Zerfall des Enzym-Substrat-Komplexes wird durch die Konstante K2 beschrieben, die Gleichgewichtskonstante, E plus P durch ES, oder aber im umgekehrten Fall kann auch ein Enzym mit seinem Produkt zurückreagieren zum Enzym-Substrat-Komplex. Das ist natürlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich, aber letzten Endes ist alles ein Gleichgewicht. Das Gleichgewicht ist natürlich ganz stark auf der Seite des Produkts, aber es gibt auch eine K-2-Konstante. Okay, wenn wir jetzt mal die Anfangsreaktion betrachten einer enzymatischen Reaktion, das heißt, wir haben ein Enzym, das sieht zum ersten Mal sein Substrat und dann beginnt die Reaktion. Und das wollen wir mit der Michaelis-Menten-Gleichung berechnen. Ziel der Ableitung ist die Definition der Anfangsgeschwindigkeit. Das heißt, zum Zeitpunkt, zum Beginn der Reaktion. Und das war der mathematische Kniff, denn wir wissen, dass zu Beginn der Reaktion die Zahl der Moleküle des Substrats deutlich höher sind als die des Enzyms. Deshalb kann man sagen, wenn die Substratkonstante so vielfaches höher ist als das Enzym, dass das bisschen Substrat, das das Enzym bindet, vernachlässigt werden kann. Ja? Das ist die erste Annahme. Die Konzentration von S ist am Anfang für das S, das an ein Enzym gebunden ist, zu vernachlässigen. Die Anfangsgeschwindigkeit V0, V für Geschwindigkeit, Velocity, 0, ist die Zerfallsgeschwindigkeit von ES. Das heißt, letzten Endes die Geschwindigkeit, mit der der Enzym-Substrat-Komplex hier rüber zerfällt, ist unsere Anfangsgeschwindigkeit. Ja? Deshalb kann man sagen, V0 ist gleich diese Konstante K2 mal ES. Okay, jetzt haben wir ein Problem, wir können K2 nicht bestimmen. Wir wissen, V0 ist K2 mal ES, das ist sehr einleuchtend, können es aber nicht bestimmen. Wir müssen also jetzt durch andere Überlegungen dieses K2 bestimmen können. So, und dazu betrachten wir zwei Zustände. Einmal die Bildung des Enzym-Substrat-Komplexes, DES, also zeitabhängig nach DT, ja, die hängt davon ab, von der Konstante K1, der Gleichgewichtskonstante K1 mal E tau, das ist die Zahl der Moleküle, die kein Substrat haben, minus ES, das sind die Enzyme, die Substrat gebunden haben, die Zahl, multipliziert mal S. E tau ist also die Konzentration des gesamten Enzyms. Ja? Die Rückreaktion EP zu ES ist im Anfangszustand ohnehin zu vernachlässigen. Dazu Reaktionsbeginn, die Substratkonzentration S sehr hoch ist und P gleich 0. Das heißt, am Anfang kann ich diese Rückreaktion mit K minus 2 als Gleichgewichtskonstante für den Zerfall von ES, für die Bildung von ES vernachlässigen. Okay, also das ist jetzt die Bildung von ES. Jetzt berücksichtige ich den Zerfall von ES. Zerfall ist negativ, DES durch DT ist gleich letzten Endes K minus 1 mal ES, das ist die Reaktion hierüber, plus K2 mal ES, das ist die Reaktion hierüber. Also ES kann ja sowohl rückreagieren als auch hinreagieren. So, im Gleichgewicht muss natürlich die Bildung von ES gleich dem Zerfall von ES sein. Auch das ist noch klar. Die enzymatische Reaktion kommt irgendwann ins Gleichgewicht und dann muss die Bildung gleich dem Zerfall sein. Noch einverstanden? Okay. Wir können also sagen, im Gleichgewichtszustand ist die Gleichung 1, die Bildung von ES, gleich der Gleichung 2, dem Zerfall von ES. Ja? Okay, dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Also, Bildung ist gleich Zerfall. Das ist das Gleichgewicht. Okay, und jetzt fangen wir diese Umformung an, indem wir durch ES dividieren und durch K1. Wenn ich an einer Gleichung auf beiden Seiten den gleichen Rechenprozess durchführe, bleibt das immer noch eine Gleichung. Das heißt, wenn ich auf beiden Seiten durch ES dividiere und durch K1 dividiere, ist die Gleichung immer noch gleich. Okay, jetzt gucken wir, was rauskommt. Also, wir dividieren jetzt den linken Bereich durch ES. Das heißt, E tau minus ES durch S mal S durch ES ist gleich K1 plus K2 dividiert durch K1. Ja? Das kommt raus, wenn ich hier durch ES und K1 dividiere. Das ist so ein bisschen eine Hausaufgabe, das nochmal nachzuvollziehen. Das ist wirklich wichtig. Ja? Und hier sehen wir, haben wir auf der einen Seite nur noch die Konstanten stehen. K1 plus K2 dividiert durch K1. Und diese Konstante hier fassen wir jetzt zusammen als einzelne Konstante. Wenn ich drei Konstanten, die ich kenne, verrechne, habe ich eine Konstante und das ist dann der Km-Wert. M für Michaelis Menten. Ja? Okay, das heißt, ich kann sagen, der linke Teil der Gleichung ist gleich Km. Das kann ich jetzt noch ein bisschen rechnerisch darstellen, indem ich jetzt, hier habe ich ja eine Strichrechnung, das heißt, ich kann den einen Term der Strichrechnung dividieren durch den Quotienten, das heißt S mal E tau durch ES, muss aber auch den zweiten Term S mal ES durch ES dividieren, das kürzt sich dann weg, Grundrechenart, und wir haben hier minus S ist gleich Km. Ja. Also die, die es jetzt nicht nachvollziehen können, sollten es versuchen nachzuvollziehen zu Hause und eben auch Kommilitonen fragen oder Kommilitoninnen, um hier Unterstützung zu kriegen. Sie können natürlich auch gerne bei mir vorbeikommen, wir können es auch nochmal im kleineren Kreis dann durchrechnen. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir dieses S, wollen das hier weghaben und addieren das. Kommt es auf die Seite. Das ist jetzt ein einfacher Prozess. Dann haben wir S mal E tau durch ES ist gleich Km plus S. Sieht doch schon ganz handlich aus. Ja? Gar nicht mehr so schlimm wie vorher. Wir sind aber noch nicht ganz zu Ende. Wir machen jetzt den Kehrwert und multiplizieren mit S mal E tau. Wenn ich hier den Kehrwert mache, kommt ES nach oben, das kommt in den Nenner. Und wenn ich mit dem multipliziere, bleibt hier nur noch ES übrig. Und das S mal E tau kommt hier letzten Endes in den Zähler. Ja? Okay, gucken wir mal an, was rauskommt. Ob das richtig war? Ja, wunderbar. ES ist gleich sozusagen S mal E tau durch Km plus S. Das nennen wir jetzt mal Gleichung 3. Okay, jetzt sind wir fast durch. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Anfangsgeschwindigkeit. V0 ist gleich K2 mal ES. Ja? Das war ja das, wo wir hinwollen. Und da können wir jetzt das ES mal einsetzen. Ja? Aus Gleichung 3. Wir hatten ja gesagt, die Anfangsgeschwindigkeit, das war ja unser Problem, ist K2 mal ES, was wir im Moment noch nicht berechnen können. Ja? Jetzt haben wir schon mal eine andere Möglichkeit, ES darzustellen. Tun wir mal da rein. Und dann wird es wieder ein bisschen komplizierter, aber es ist immer noch richtig. Dann haben wir V0 ist K2 mal E tau mal S dividiert durch Km plus S. Ja? Okay, ist also immer noch das Gleiche. Toll, dass man da was draus machen kann, oder? Finde ich immer fantastisch. Wir machen eigentlich nur immer hoch und runter rechnen und irgendwie kommt was raus. Also, V0 ist die Gleichung von eben, die Gleichung 4. Und jetzt machen wir die Annahme, oder wir wissen, am Anfang V0 eine Reaktion, ist die Substratkonzentration so sehr hoch. Und bei der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit liegen alle Enzymmoleküle als gebunden mit Substrat. Das heißt, daraus wissen wir, bei der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit ist E tau gleich ES. Das heißt, ich kann das ES sozusagen wegrechnen. Ja? Hier nochmal die maximale Reaktionsgeschwindigkeit, das heißt, alles liegt als ES vor. Ja? Okay, Vmax ist also sozusagen K minus K2 mal E tau. Kann man umformen zum K2, jetzt sind wir gleich da. K2 ist gleich Vmax durch E tau. Das heißt, wir dividieren durch E tau. Ja? K2 ist Vmax mal E tau. Und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, K2 zu ersetzen. Ja? Und das machen wir dann auch. Und das haben Michaelis und Menten auch gemacht. Das kann man dann einsetzen in die Gleichung hier oben. Ja? Und dann kommen wir V0 ist gleich die Maximalgeschwindigkeit mal S durch Km plus S. Und das ist die Michaelis-Menten-Gleichung. Wir haben hiermit jetzt die Möglichkeit, alle diese Terme experimentell zu bestimmen. Und damit können wir V0 und Vmax in Beziehung setzen und können damit errechnen diesen Km-Wert. Das heißt, die Michaelis-Menten-Gleichung verbindet nun die Anfangsgeschwindigkeit mit der Maximalgeschwindigkeit. Und damit können wir experimentell was anfangen. So, so erstmal. So. Jetzt erstmal die beiden Erfinder zu würdigen. Das ist Lionel Michaelis, ein deutscher Biochemiker, der später nach USA gegangen ist. Er leitete das bakterielle Labor, also auch wahrscheinlich Biologe oder Chemiker, aber der in der biologischen Richtung gearbeitet hat, in der Charité in Berlin. Charité ist ja heute noch ein sehr berühmtes Krankenhaus und das war eben schon 1911. Und Maud Menton war eine der ersten kanadischen Frauen, die Medizin erfolgreich abschließen konnte. Das lag jetzt nicht, sollte nicht heißen, dass es die erste Frau, die es mal gepackt hat, war, sondern es soll heißen, es war die erste Frau, der es gelungen ist, in diesen Studiengang, der männerdominiert war, einzudringen. Und sie war eine der ersten Kanadierinnen, die 1911 abgeschlossen hat, erfolgreich, das Medizinstudium. Und sie hat sozusagen, was damals noch nicht so üblich war, einen Postdoc gemacht. Sie ist also zu Michaelis nach Berlin gegangen und hat dort noch in sehr jungen Jahren, 1912, mit ihm die Michaelis-Menten-Theorie entwickelt. Ja, also schon sehr beachtlich und also in sehr jungem Alter, 32 war sie damals, hat sie diese Theorie miterfasst. Und wie so oft ist, sind auch solche Leute meist sehr stark begabt in anderen Disziplinen. Sie war eine sehr, sehr bekannte Malerin und eine sehr gute Musikerin. Ja. Und nebenher hat sie eben noch weiter auch geforscht und auch dann in Kanada sehr erfolgreich in der Krebsforschung gearbeitet. Sie hat verschiedene Substanzen entdeckt, die von Bakterien produziert werden und eben diese Gleichung hergeleitet. Gut, jetzt wollen wir uns mal hier oben nochmal dargestellt. V0 ist gleich Vmax mal S durch Km plus S. Das ist die gängige Darstellung dieser Michaelis-Menten-Gleichung. Okay, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das heißt, was verfolgen wir? Hier auf dieser Achse haben wir die Substratkonzentration. Ja? Das heißt, wenn wir die Substratkonzentration sehr niedrig machen, können wir prüfen, wir können messen, wie schnell arbeitet das Enzym bei einer bestimmten Reaktion und können die Geschwindigkeit bestimmen. Das heißt, wir können bei jeder Substratkonzentration die Geschwindigkeit bestimmen und wenn wir diese Punkte auftragen, kriegen wir dann diese Michaelis-Menten-Funktion, eine asymptotische Kurve, die asymptotisch an die Maximalgeschwindigkeit heranführt. Ja? Das ist sehr wichtig. Wir haben hier eine Asymptote. Das Maximum ist die Maximalgeschwindigkeit. Wir schauen uns das jetzt nochmal an. Und zwar in einem Spezialfall. Wir wollen wissen, bei welcher Substratkonzentration ist die halbmaximale Geschwindigkeit erreicht. Und das ist das, was Sie unter Km-Wert kennen. Der Km-Wert ist die Substratkonzentration, bei der die halbmaximale Geschwindigkeit der Enzymreaktion erreicht ist. Und das können wir uns jetzt nachvollziehen. Ja? Hier haben wir die Michaelis-Menten-Gleichung. V0 ist gleich Vmax mal S durch Km plus S. Jetzt untersuchen wir den Spezialfall. Und auch hier mehr oder minder einfache Mathematik. Halbmaximale Reaktionsgeschwindigkeit heißt V0 ist gleich ein halb Vmax. Sie können noch folgen oder alle hinüber, könnte ich verstehen. Okay, also machen Sie nichts. Also das ist halt das, was Sie machen müssen. Sie müssen die Vorlesung wirklich auch heute Nachmittag nochmal versuchen aufzuarbeiten und nicht erst aufs Wochenende verschieben. Sie müssen dranbleiben, ja, weil Sie werden zu schnell bei der zugegebenermaßen großen Fülle an Informationen überschwemmt. Ja. Und je nach Grundlagen kann das für Sie bis zur großen Frustration werden. Das ist mir schon bewusst. Aber wir wollen versuchen, ihr einmal zu zeigen, dass Sie eine große Frustrationsschwelle haben und zum anderen, dass Sie letzten Endes über diese Thematik siegen werden. Hier ist eine Frage. Nochmal bitte lauter. Beim Km-Wert, also die Frage ist, beim Km-Wert soll die Hälfte der Enzyme im Substratkomplex vorliegen? Da wäre ich vorsichtig, weil es ja keine lineare Beziehung ist. Das müssten wir mal gemeinsam ausrechnen. Wir rechnen jetzt erstmal das. Aber es ist eine gute Frage. Also die Frage ist, also ich meine, worauf Sie hinaus wollen, wenn das nicht so wäre, ist dann überhaupt die Voraussetzung gegeben, dass E tau gleich ES ist? Ja? Das ist die Frage, die dahinter steckt, nehme ich mal an. Ne? Okay, gehen wir mal davon aus, Sie sind trotzdem alle besetzt. Oder die Mehrzahl ist besetzt. Würde ich so beantworten, es sind immer noch alle besetzt. Es sind immer noch alle besetzt, weil der Substratüberschuss ist so groß, dass auch bei Frau Max Halbe noch ziemlich viel besetzt ist. Es ist bloß die Frage, wie schnell das dissoziiert nachher. V0 ist gleich ein halb V Max, jetzt gehen wir mal davon aus, aber es war eine sehr gute Frage. Ich werde noch weiter darüber nachdenken. Das setzen wir jetzt einfach ein in V0. Ja? Auf der linken Seite ein halb V Max, das war ja das V0, ist gleich V Max mal der üblichen Gleichung. Und jetzt können wir einfach rechnen, indem wir jetzt den Km da rausholen. Wir bilden jetzt sozusagen den Kehrwert und kommen dann letzten Endes und dividieren durch S und V Max. Das heißt, Km plus S ist gleich 2S. Das können Sie nachher herausfinden. Sprich, Km ist gleich, wenn wir das S jetzt wieder wegnehmen, Km ist gleich S. Das heißt, unter der Voraussetzung bei der halbmaximalen Reaktionsgeschwindigkeit können wir sagen, ist Km die Konzentration an Substrat, bei der letztendlich die halbmaximale Reaktionsgeschwindigkeit erreicht ist. Okay, jetzt kommt noch ein Begriff aus der Chemie, der Ihnen wahrscheinlich geläufig ist, und das ist die Reaktionsordnung. Die Reaktionsordnung ist was relativ Einfaches, wenn man sich es mal klar gemacht hat. Die beschreibt lediglich die Zahl der reagierenden Moleküle, die Zahl der Reaktanten. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel gemacht, wenn Sie also zwei Moleküle A mit einem Molekül B zu einem Molekül C umsetzen, dann ist die Reaktion, wenn Sie von 2A plus B ausgehen, hat drei Reaktanten, ja, und damit dritter Ordnung. Wenn Sie von der Produktseite ausgehen und die Reaktion rückwärts betrachten, hat sie nur einen Reaktionspartner und ist damit erster Ordnung. Ja. Das ist der Begriff Ordnung in der Chemie. Wenn wir uns jetzt die Michaelis-Menten-Gleichung anschauen, hier dargestellt, dann können wir uns auch die Reaktionsordnungen anschauen. Wenn ich eine sehr geringe Substratkonzentration habe, dann ist der Km wesentlich größer als die Konzentration der Substratmoleküle. Klar, bei niedriger Substratkonzentration. Damit kann ich das vereinfachen und komme dann dazu, dass hier Vmax durch Km mal S letzten Endes nur eine Reaktionsabhängigkeit hat. V ist proportional zu S. Ja. Der Rest sind alles Konstanten. Ja. Das ist ja die Vereinfachung, die wir machen. Und damit hängt die Reaktionsgeschwindigkeit nur von wie vielen Parametern ab? Von einem Parameter und ist damit eine Reaktion erster Ordnung. Ja. Das heißt, die Anfangsgeschwindigkeit der Michaelis-Menten-Gleichung ist erster Ordnung. Ich zeige es Ihnen noch mal im Beispiel, dann sehen Sie es auch, warum da der zweite. Das ist eine gerade erster Ordnung. Hängt nur von der Substratkonzentration ab. Das ist sozusagen die Anfangsgeschwindigkeit. Ja? Okay, jetzt fragen wir uns, wie ist das im Endzustand? Bei hoher Substratkonzentration ist S wesentlich größer als Km. Ja? Das heißt, ich kann Km vernachlässigen. Dadurch kürzt sich S raus und ich habe nur noch V0 ist gleich Vmax. Wie groß ist die Zahl der Reaktanten? Ist da überhaupt ein Reaktant drin? Also, deshalb ist es eine Reaktion nullter Ordnung. Das heißt, in der Substratsättigung haben wir eine Reaktion nullter Ordnung. Zu Beginn erste Ordnung, am Ende bei Sättigung nullte Ordnung und letzten Endes zwischendrin eine sogenannte gebrochene Ordnung. Ja, okay. So, jetzt wollen wir das mal in die Praxis umsetzen, sozusagen als Highlight des heutigen Tages noch irgendwas, was annähernd praktisch aussieht und Ihnen vielleicht dann auch noch ein bisschen Aha-Erlebnis beschert. Das Ganze, die ganzen Kinetiken letzten Endes, hier nochmal ein Beispiel, diese Kinetik beruht auf experimentellen Daten. Und wir müssen uns jetzt als nächstes fragen, wie komme ich zu diesen experimentellen Daten? Wie kann ich ein Enzym messen? Es ist ja nicht so, dass ich eine Analysenwaage nehme und wiege dann mein Substrat und mein Produkt. Das kann ich nicht. Das ist zu wenig, das lässt sich nicht erfassen und es ist dynamisch. Das heißt, wie kann ich sowas machen? So, und was uns da hilft, ist wiederum die Physik, und zwar die Photometrie. Das heißt, ich muss ein Molekül finden bei einer chemischen Reaktion, das ich sehen kann. Ja? Und um was zu sehen, hilft uns sehr oft die Photometrie. Das ist eine Konzentrationsbestimmung einer Substanz, die darauf beruht, dass wir messen, wie viel Lichtintensität diese Substanz aufnimmt. Das heißt, indem ich ein Gerät habe mit einer Küvette von einem Milliliter, schicke dort Licht einer bestimmten Wellenlänge durch und kann damit unter geeigneten Bedingungen bestimmen, wie viele Moleküle dieser Substanz sind da drin. Okay, also, was ist Licht? Der Begriff Photometrie, der ist auf den UV-Bereich und den sichtbaren Lichtbereich beschränkt. Ja? Das heißt, ich verfolge die Intensität, Licht ist elektromagnetische Strahlung, die Intensität der elektromagnetischen Strahlung. Ja? Das heißt, ich habe hier mein Gefäß mit einem gewissen Volumen, schicke dort Licht rein und messe auf der anderen Seite, wie viel Licht kommt raus. Und wenn Sie jetzt sehen, hat das Licht, das sichtbare und UV-Licht, in dem wir arbeiten, eben gewisse Wellenlängen. Und ich kann jetzt tatsächlich mit Photometern Licht einer bestimmten Wellenlänge, einer einzigen Wellenlänge, durch diese Lösung schicken. So, die Sonne strahlt eben weißes Licht ab. Elektromagnetische Strahlung im Wellenbereich 10 hoch minus 7. Bis 10 hoch minus 6 Meter. Das ist der Bereich von 380 bis 780 Nanometer des elektromagnetischen Spektrums. Das heißt, dieser Bereich hier, das ist der sichtbare Bereich. Hier haben wir den Ultraviolettbereich und hier haben wir den Infrarotbereich. Wir arbeiten mit unseren Augen im sichtbaren Bereich, deshalb heißt es sichtbar. Wenn ich jetzt verschiedene Farben habe, dann sind die bei diesen Wellenlängen sichtbar. Violett, blau, grünlich. Ja. Dazu gibt es Komplementärfarben. Das heißt, ich kann also mit verschiedenen Farben arbeiten. Was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel gelbes Licht durch eine blaue Lösung schicke, dann wird sehr viel von diesem gelben Licht in der blauen Lösung adsorbiert, festgehalten. Wenn ich dagegen blaues Licht in die blaue Lösung schicke, passiert nichts. Ja. Das heißt, man kann also Licht verschiedener Wellenlänge durch eine Lösung mit einer Substanz schicken und dann fragen, wie viel ist auf der anderen Seite von dem Licht noch zu sehen. Da haben wir einmal, und das ist dann die sogenannte Extinktion. Die kann gemessen werden als minus Log der Transmission, das heißt der Lichtdurchlässigkeit. Das blaue Licht bei 430, ja, wird in der blauen Lösung fast zu 100% durchgelassen. Erst wenn wir in andere Wellenbereiche kommen, wird die blaue Lösung das Licht verschlucken, nicht mehr durchlassen. Oder in der Extinktion, das ist die, die kann man auch darstellen an einem Extinktionskoeffizienten, der ist für den kann man für jeden Stoff bestimmen bei einer bestimmten Wellenlänge. Ist der Extinktionskoeffizient mal C der Konzentration mal der Schichtdicke. Je dicker die Küvette ist, umso länger braucht der Lichtstrahl da durchzukommen, umso mehr kann er eben adsorbiert werden. Und diese Extinktion, die wird auch sehr oft als Adsorption bezeichnet. Ja? Okay, das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit einem Photometer, mit einer bestimmten Wellenlänge, Licht durch eine Lösung zu schicken und dann zu bestimmen, wie viel wurde adsorbiert, und daraus können wir errechnen, wie viel Substanz ist in dieser Lösung drin. Okay, das war immer noch Theorie. Jetzt machen wir es praktisch. Jetzt löse sich mein Versprechen ein. Ein wichtiges Molekül in vielen Enzymreaktionen ist das NAD. Wurde Ihnen schon vorgestellt, Nikotin, Adenin, Dinukleotid oder NADP, wenn auch ein Phosphat drin ist. Das Molekül ist hier links dargestellt. Und was passiert, ist, dass wir hier die oxidierte Form haben und an dieser Stelle, ich glaube, so toll ist die Lampe immer noch nicht, oder? Ja. Und an dieser Stelle kann hier reduziert werden. Und hier tritt ein Proton ein. Das sieht man wenigstens. Das Proton kann von vorne oder von hinten kommen. Das ist die A- oder die B-Seite. Da befassen wir uns später mit. Wichtig ist allerdings, wenn ich jetzt oxidiertes NAD in eine solche Küvette gebe und dann Licht verschiedener Wellenlänge da durchschicke, ja, dann kriege ich ein sogenanntes Spektrum. Wir gucken uns mal das oxidierte NAD an. Das heißt, hier haben wir ein Maximum so bei was weiß ich, wo sind wir, 280, dann geht es hier runter und dann hier in diesem Bereich ab 320 ist keine Extinktion mehr zu messen. Das ist das Oxidierte. Und das Tolle ist, wenn ich das jetzt reduziere, dann schauen wir uns die blaue Kurve an. Wenn ich reduziertes NADH untersuche, ist es hier bis 300 relativ gleich. Aber jetzt kommt durch die Oxidation an diesem Ring eine andere Adsorption zustande. Das heißt, das reduzierte NADH kann ich erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Molekül bei 340 Nanometer mit einem Enzym reduziere, kommt es zu einer Extinktionszunahme. Klar? Das heißt, ich kann dann wirklich sehen, wie viele Moleküle von dem oxidierten NAD werden reduziert. Und damit kann ich alle Enzyme verfolgen, die mit NAD als Coenzym arbeiten. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass man sowas wirklich so detailliert vermitteln muss, aber jedes Mal, wenn Sie als Studenten dann wirklich vom Photometer stehen, sehen wir, dass es sehr wichtig ist, weil wir hier sehr abstrakt arbeiten. Viele von Ihnen haben das noch nicht gemacht, aber ich hoffe, dass ich Ihnen vermitteln konnte, dass man wirklich hier jetzt sehen kann, ein Molekül NAD wird zu einem Molekül NADH oxidiert und das kann ich berechnen. Okay, hier eine Enzymreaktion, um das nochmal zu verdeutlichen. Wir haben Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat, das mit anorganischem Phosphat reagiert, auch eine sehr wichtige Reaktion im Stoffwechsel. Und das geschieht da, und dabei wird es oxidiert. Ja? Und zwar hat Ihnen das Herr Rose erklärt, hier haben wir ein Aldehyd, ja? Und ein Aldehyd wird oxidiert hier zu einer Carbonsäure. COOH und dabei gleichzeitig diese Energie dazu genutzt, um ein Phosphat hier anzubinden. Das heißt, wir haben hier sozusagen dann hier eine Carboxylgruppe gebunden mit der Phosphorylgruppe. Okay, und das Enzym, das das katalysiert, ist die Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase. Und was passiert jetzt? Jedes Molekül, das hier oxidiert wird, führt zur Reduktion des NADs. Das heißt, wir können anhand der Extinktionszunahme hier genau sagen, wie viele Moleküle Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat werden pro Zeiteinheit umgesetzt. Das kann ich richtig messen. Ja. Okay, das schauen wir uns jetzt mal an. genau das ist das Experiment. Das heißt, ich habe hier verschiedene Substratkonzentrationen und mit jeder Substratkonzentration bestimme ich, wie schnell ist das Enzym. Und dann kriege ich die hier dargestellten Messpunkte, natürlich nur fiktive Messpunkte. Was hier sehr wichtig ist, dass Sie gleich auch schon realisieren, dass ich in diesem sehr niedrigen Substratbereich sehr schlecht messen kann. Erstens sind die Messwerte sehr gering und was noch viel wichtiger ist, bei niedrigem Substratbereich wird durch die Enzymreaktion die Substratmenge sofort verändert. Es wird noch weniger. Ja? Weil in dem Moment, wo das Enzym fängt an zu arbeiten, wird, wenn nur wenige Substratmoleküle da sind, deren Konzentration deutlich beeinträchtigt. Das heißt, in diesen niedrigen Substratbereichen, habe ich auch versucht, so ein bisschen darzustellen, sind die Werte sehr ungenau. Weil unsere Photometrie hat ja gewisse apparative Beschränkungen, die wir nicht umgehen können. Wenn ich dagegen im hohen Substratbereich arbeite, dann stelle ich fest, dass die Messwerte relativ genau werden oder sehr genau werden. Zumindest, wenn sie eine gewisse Übung haben. Also am Anfang sind die auch im hohen Substratbereich leider bei Ihnen noch nicht so genau. Aber Sie werden staunen, wie gut Sie das mal hinkriegen. Ja? Das heißt, hier haben wir tatsächlich, wenn wir das jetzt mal in Standardabweichungen anschauen, in den niedrigen Substratbereichen enorme Abweichung der Standardabweichung und in den hohen Substratbereichen haben wir nur sehr geringe Veränderungen. Ja, das ist hier blau dargestellt. Ich verspreche Ihnen im nächsten Jahr neuen Beamer. Wir werden das Biologikum umziehen und deshalb wird wahrscheinlich hier kein neuer Beamer mehr angeschafft. Aber trotzdem ist das dieses Jahr nicht so schön. Aber Sie haben die Folien ja hoffentlich zugänglich im Netz und können das dann auch gut nacharbeiten. Das heißt, wichtig ist, hier unten habe ich sehr große Abweichungen, hier oben habe ich sehr kleine Abweichungen. Okay, und jetzt werde ich Ihnen noch eine wichtige Umleitung, Umformung der Gleichung, der Michaelis-Menten-Gleichung darstellen. Und zwar kann man die Michaelis-Menten-Gleichung nach zwei Kollegen, Leinwiefer und Berg, umwandeln. Das Problem ist, aus der vorherigen Grafik können Sie immer sehr schlecht was sagen. Den Km-Wert hier abzuleiten ist fast unmöglich und Vmax, das kann man relativ gut noch sehen. Gut, also was haben die beiden gemacht? Unsere Ausgangsgleichung hier oben kennen Sie, die müssen Sie jetzt demnächst im Schlaf erkennen, Michaelis-Menten. Und da haben die einen Kehrwert gebildet. Ja, Kehrwert heißt, Zähler kommt in Nenner und Nenner kommt in Zähler. Und dann haben wir 1 durch V0 ist gleich S plus Km durch V Max mal S. Und dann sind sie noch hingegangen und haben das S hier rüber multipliziert. Vielmehr haben das dann hier rüber multipliziert. Sie haben es aufgelöst. Ist gleich S durch V Max mal S plus Km durch V Max mal S. Ja? Ist gleich 1 durch V Max plus Km durch V Max mal 1 durch S. Und wenn man das jetzt sich anschaut, dann sieht man, dass letzten Endes hier 1 durch V proportional ist 1 durch S. Weil Km ist eine Konstante, V Max ist eine Konstante und V Max hier ist eine Konstante. Das heißt, diese Umformung mit dieser Kehrwertbildung führt dazu, dass 1 durch V0 proportional wird 1 durch S. Ja? Das heißt, Ihre Messwerte, die Sie jetzt gefunden haben, können Sie jetzt verarbeiten. Das heißt, Sie können 1 durch V berechnen zu jedem Punkt und 1 durch S zu jedem Punkt. Ja? Und dann kriegen Sie eine Gerade, wenn Sie also die 1 durch V-Werte gegen die 1 durch S-Werte auftragen, kriegen Sie eine Gerade mit zwei Schnittpunkten. Der eine Schnittpunkt ist 1 durch V, das ist die maximale Reaktionsgeschwindigkeit, Vmax. Und der zweite Schnittpunkt hier ist minus 1 durch Km. Das heißt, ich kann dann, da ich ja jetzt die Hyperbel linearisiert habe, Vmax und Km errechnen. Ist eigentlich wunderschön. Wird auch in den meisten Lehrbüchern als das Nonplusultra dargestellt. auch in sehr viel Veröffentlichungen genommen, ist aber in der Regel nicht sonderlich genau. Woran liegt das? Weil wir, wenn wir uns mal die Messpunkte angucken, hier in diesem Bereich, das was Sie jetzt nicht sehen, sind also die blauen Kreuze und in diesem Bereich, das sind unsere genauen Messpunkte. Ja? Also hier gedrängt an die Achse. Das sind die genauen Messpunkte. Die ungenauen Messpunkte sind hier oben und Sie werden natürlich mit Ihrem Auge, wenn Sie da eine Gerade durchziehen, die ungenauen Messpunkte übergewichten. Ist vollkommen klar. Das heißt, insofern ist Michaelis-Menten nicht sehr genau in der Bestimmung der Werte, aber es ist sehr weit verbreitet und auch in den Lehrbüchern finden Sie meistens nur noch Michaelis-Menten. Und ich denke, ich habe Sie heute genug mit Gleichungen und sonstigen Dingen befrachtet und wir machen mal hier Schluss und ich danke Ihnen.